Ja, wir wollen uns heute mit der Flutkatastrophe befassen und vielleicht zwei Sätze dazu, was da eigentlich passiert ist. Das ist ja relativ, also das muss man mal kurz beschreiben. Es gibt Wellen, die dadurch ausgelöst werden, dass sowas entsteht wie ein Seebeben. Das sind Wellen, bei denen gar nicht so viel Wasser sich selbst bewegt, sondern sozusagen Energie durch das Wasser durchfließt. Diese Wellen sind auf dem offenen Meer kaum wahrzunehmen, weil vielleicht Höhenunterschiede von nur 10 oder 20 oder 30 Zentimeter vorkommen. Wenn diese Wellen allerdings auf das Land treffen, dann häuft sich die Energie an und die Amplitude nimmt so weit zu, dass ganz verheerende Katastrophen zustande kommen. Diese Wellen wurden wohl zuerst beobachtet von japanischen Fischern. Die haben diesen Wellen dann auch den Namen gegeben. Das japanische Wort Tsunami heißt auf Deutsch wohl sowas wie Hafenwelle. Die kamen nämlich vom Meer zurück nach einer Fahrt, auf die ziemlich ruhig war, kamen zurück in den Hafen und haben den Hafen zerstört vorgefunden. Da ist wohl genau sowas passiert. So eine Welle hat jetzt also am 26. Dezember den pazifischen Raum überschwemmt und hat dabei ja ganze Länder verwüstet. Kaum ist diese Naturkatastrophe rum, und diese Naturkatastrophe, die trifft jetzt erstmal auf das Land, wie es da ist, auf jeden, macht da keine Unterschiede, kaum ist die rum, aber schon sieht man dann doch wiederum kleine Unterschiede, ja, in der Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Du als jemand, der ja die Marktwirtschaft kritisiert, du würdest wohl was sagen wie, da melden sich doch schon wieder die Produktionsbedingungen zu Wort.
Man könnte sich da mal darauf beschränken, das Wirken von Naturgesetzen zu konstatieren und die armen Leute, die es getroffen hat, zu bedauern. Von wegen, es stellt sich ja heraus, kaum hat die Natur ihren Gesetzen gemäß gewirkt und in dem Falle dann mal jede Menge Leute geschädigt. Also kaum hat die Natur diesen ihren Akt da vollführt. Schon muss man feststellen, es melden sich bei der Bewältigung der Katastrophe und ihrer Folgen sofort die Produktions- und Herrschaftsverhältnisse zu Wort, die in den Ländern zu Gange sind, die von der Flutwelle jetzt betroffen worden sind.
Das müsstest du uns erklären. Wie weit melden sich jetzt die Produktionsverhältnisse bzw. die Herrschaftsverhältnisse vor Ort zu Wort?
Naja, sagen wir mal, es wäre ja auch ein Wunder, wenn es anders wäre, weil die Art und Weise, wie dort gelebt, gearbeitet, gehungert, Krieg geführt, Bürgerkrieg geführt wird und so weiter. Die Art und Weise, wie das alles passiert, die kommt ja nun, weiß Gott, nicht von Natur. Wenn die Natur also mal zuschlägt, dann ist selbstverständlich die Art und Weise, wie das Wirken dieser Naturkräfte da bewältigt wird, schon wieder eine Frage der gesellschaftlichen Organisationsweise, der Prinzipien, wonach die sich richtet, und der, naja, sagen wir mal, der Herrschaftsweise, mit der dort das Verhältnis von oben und unten gepflegt wird. Ich will gern die Bemerkung noch loswerden. Mich hat schon ein bisschen aufgeregt, dass die Toten einer Naturkatastrophe jetzt x-mal mehr Aufmerksamkeit aus dem Rest der Welt auf sich ziehen, als dieselben Leute je zu ihren Lebzeiten. Das scheint mir nach der Seite hin schon wieder symptomatisch zu sein. Die Toten einer Naturkatastrophe, wenn die Aufmerksamkeit kriegen, dann schwingt damit sofort so etwas mit wie, naja, Naturkatastrophe, für die kann keiner was. Und die Toten, die verdienen unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl. Tja, warum verdienen eigentlich die Leute, solange sie lebendig sind und sich dort schwer tun, wenn sie sich durchschlagen? Wieso verdienen dieselben Leute eigentlich, solange sie lebendig sind, nicht unsere Anteilnahme? Mitgefühl ist vielleicht sowieso kein guter Ratgeber, aber man könnte ja mal die Anteilnahme überführen in paar Gedanken darüber, wonach sich dort oder meinetwegen auch dort im globalen Wirtschaftsleben die Prinzipien gestalten, denen die Menschen dann unterworfen sind.
Also den ersten Punkt, den finde ich auch sehr interessant. Das ist wohl wirklich so, die Leute sind erst dann interessant, jetzt nachdem sie tot sind. Und da hast du wohl recht. Eine gute Frage ist, wieso kommt es jetzt denn dazu, dass die Leute in so unterschiedlichen Lebensbedingungen leben? Ich will nochmal aber einen ganz allgemeinen Hinweis darauf geben, wieso das mir einleuchtet, wenn du sagst, die Produktionsverhältnisse melden sich zu Wort. Es gab wohl in diesen Ländern keine Warnsysteme für so eine Welle, während es in anderen Ländern eine gibt. Und jetzt kann man ganz einfach sagen, das ist auch dann so, in den reichen Ländern, da gibt es so ein Warnsystem. Die Länder, die jetzt betroffen sind, das waren Schwellenländer oder Dritte Weltländer oder eben arme Länder. Und in denen gab es dieses Frühwarnsystem nicht.
Ja, eben. Das ist schon mal ein sehr aufschlussreicher Hinweis. Kaum ist von einer Naturkatastrophe die Rede, schon kriegt man einen Unterschied in der Staatenlandschaft mit. Der drückt sich in dem Falle aus in arme Länder und reiche Länder. Arme Länder sind in unserem Beispielsfall dann von Anfang an solche, bei denen es sich, sagen wir mal, gewissermaßen nicht lohnt, die aus sich heraus gar nicht imstande sind, sich so ein Tsunami-Frühwarnsystem oder was das im Einzelnen auch immer sein mag, zuzulegen, wie es für den pazifischen Raum mit den Anrainerstaaten USA in Gestalt von Hawaii, Japan und Australien, wie es für diesen Raum seit einiger Zeit eingerichtet worden ist. Und was mich dabei immer so schwer ärgert und erzürnt, es wird so dahergeredet, wenn diese Verteilung von armen Ländern und reichen Ländern ungefähr genauso ein Naturgesetz wäre oder dem Wirken einer Naturgewalt, wie man das jetzt bei diesem Seebeben mit nachfolgender Flutwelle konstatieren musste. Arme Länder, reiche Länder. Irgendwie scheint jedem in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Ja, diese armen Länder, die sind halt nun mal so gestrickt, ihre ganze Ausstattung von A bis Z, ihre Wirtschaftsweise, was die hergibt und was sie ausspuckt, ihre Herrschaftsweise, was diese Herrschaftsweise wiederum von dem Output der Ökonomie hat oder nicht hat, die Volksbetreuung, die Elendsbetreuung, die Armutsbetreuung, die da unten stattfindet, all das ist so gewickelt, wie es gewickelt ist, und all das lässt mit größter Selbstverständlichkeit eine Katastrophenvorwarnung, eine Katastrophenvorsorge überhaupt nicht zu.
Ich entnehme jetzt nach deinem Blick mal, dass das ein Standpunkt ist, den du nicht teilst. Also, genauer gesagt, dass es diese Länder gibt, nun gut, das sehen wir gerade, aber dass dieser Unterschied in den Ausstattungen der Länder natürlich ist, sowas wie von der Natur gekommen, das glaube ich, würdest du nicht unterschreiben.
Ja, du hast es erfasst, meinen Blick. ganz primitives Beispiel kommt mir da sofort in den Sinn. Letzten Spätsommer und Frühherbst hat es ja auch die sogenannte Hurricane-Saison in der Karibik gegeben. Da sind diesmal auf Haiti so ungefähr 1100 Leute dran abgesoffen. Und die dortigen Experten haben gesagt, von diesen 1100 Leuten, die auf Haiti abgesoffen sind, hätten ziemlich viele bei angemessener Katastrophenvorsorge ihre Haut retten können. Und gleich nebenan, nämlich 90 Meilen von Haiti entfernt, geht ja Kuba los. Nebenan auf Kuba also hat diese Katastrophenprophylaxe dank des dort eingerichteten Gesellschaftssystems namens Sozialismus blendend funktioniert. Auch die Touristen, die dort waren, sind nicht zu Schaden gekommen. Vor allen Dingen aber auch nicht die Einheimischen. Naja, ein, glaube ich, sehr, sehr instruktives Beispiel dafür, dass das Wirken von Naturkräften, wenn man schon nicht verhindern kann, kann man sich doch gut oder schlecht, also für die Leute dort bekömmlich oder unbekömmlich, darauf einstellen. Und wie das passiert, das ist eine Frage der gesellschaftlichen Organisationsweise. Und da muss man ganz simpel konstatieren, der Sozialismus auf Kuba, der leistet das, was die globale Marktwirtschaft weder auf Haiti noch jetzt in Südasien überhaupt zu leisten vorhat.
Ja, dann kommen wir doch auch mal ein bisschen darauf zu sprechen, wie es denn zu diesen Unterschieden kommt. Also wenn sie nicht naturgegeben sind, wenn arme und reiche Länder nicht naturgegeben sind, und wenn wir, wie du eben sagst, da unten eine Marktwirtschaft haben, dann schließe ich jetzt mal ganz platt und ganz einfach, dann hat das mit der Marktwirtschaft zu tun, dass es arme und reiche Länder gibt?
Dafür gibt es jetzt auch bei der Bewältigung der Flutkatastrophe die einschlägigen Belege. Wie sollte es auch anders sein? Wie sind die armen Länder denn arm geworden? Waren da nicht vielleicht die reichen Länder ein klein bisschen dran beteiligt? Übrigens gewissermaßen Klammer auf, an der Stelle noch der Hinweis, wenn ich jetzt gewissermaßen abgekürzt die Redeweise verwende, arme Länder, reiche Länder, dann soll das bitte nicht darüber hinwegtäuschen, dass innerhalb der sogenannten armen Länder sich die dortige Bourgeoisie, also gewisse Geschäftsleute und die zumindest die höheren Chargen des Herrschaftspersonals, na, die stellen sich natürlich gut und nicht etwa schlecht. Also die wären in ihren Rollen, in ihren gesellschaftlichen Rollen ganz verkehrt charakterisiert, wenn man die zu den Armen zählen würde. Überhaupt ist es so, arme Staaten und reiche Staaten sind noch ganz was anderes als der gemütliche oder ungemütliche Zustand der Leute, die in diesen armen respektive reichen Staaten jeweils leben. Also diesen Unterschied bitte schön nicht vergessen, wenn ich mich jetzt der abkürzenden Ausdrucksweise arme respektive reiche Länder bediene, Klammer zu.
Also in armen Ländern gibt es durchaus Reiche und in den reichen Ländern gibt es durchaus eine ganze Menge Arme.
Genauso meine ich das, ja.
Aber dennoch, es werden Staaten ja so organisiert, dass sie ja eine eigene Währung haben, ihr Wirtschaftswachstum in dieser Währung bilanzieren, sowas wie ein Bruttosozialprodukt zusammenrechnen und sich dann auf dem Weltmarkt vergleichen. Ich nehme an, dass du darauf ansprichst.
Ja, das ist bei unserem Thema Bewältigung der Flutkatastrophe gleich wieder daran zu entnehmen, dass jetzt als gewissermaßen die allerwirkungsvollste Maßnahme, die man zugunsten dieser betroffenen armen Länder treffen kann, darin besteht, dass die, wie vor 3-4 Tagen passiert, die G7-Staaten, also der Zusammenschluss der reichsten marktwirtschaftlichen Demokratien auf der Welt, diese G7-Staaten haben ein Schuldenmoratorium für Indonesien, Thailand und so weiter beschlossen. Das halte ich für einen sachdienlichen Hinweis in der Frage, wie an einer Flutkatastrophe und deren Bewältigung die herrschende Produktionsweise sich zu Wort meldet. Ein Schuldenmoratorium. Gehen wir dem gerade mal eben einen Augenblick nach. Also ganz davon abgesehen, dass ein Schuldenmoratorium nicht dasselbe ist wie eine Schuldenstreichung. Moratorium sagt ja nur, die Fristen, bis zu denen Zinsen gezahlt und Schulden getilgt werden müssen, die werden hinausgeschoben.
Aber also der erste Punkt ist jetzt diese große Ankündigung dieser riesen Geldsummen. Man muss nachher mal gucken, wie groß die wirklich sind. Diese riesen Geldsummen, das ist nicht was der Westen, die reichen Länder, was die reichen Länder den von der Flutkatastrophe betroffenen Ländern schenken. Das sind keine Geldmengen, die verschenkt werden, sondern welche, die als Schulden nicht sofort zurückgezahlt werden müssen, die also so eine Art Zahlungsaufschub bekommen.
Erstmal ist das in diesem Falle so. Aber übrigens, selbst wenn es noch anders wäre, selbst wenn Schulden überhaupt gestrichen würden, würde das, glaube ich, an dem politökonomischen Status gar nichts ändern, in welchem diese Sorte Länder in die Weltwirtschaft einsortiert sind. Man kann sich ja daran erinnern, dass es in Afrika einen Sack voll Staaten gibt. Das sind die allerärmsten auf der ganzen Welt. Denen werden allen Ernstes sogar mal Schulden geschenkt. Naja, und? Erstens bringt das die dortigen Staaten und ihre Einwohner um keinen Deut aus ihrem elenden Zustand heraus. Zweitens heißt eine der Begründungen, warum die Gläubiger Schulden erlassen, ja sowieso, die wären uneinbringbar. Drittens also und vor allen Dingen will ich darauf aufmerksam machen, wenn jetzt bei der Flutkatastrophe ein Schuldenmoratorium als die beste Dienstleistung oder Hilfeleistung für Länder vom Schlage Indonesiens daherkommt, dann ist doch vorher, damit es diese Schulden- und Geschäftsbeziehung hat geben können, dann ist doch vorher so einiges passiert. So einiges passiert an zwischenstaatlichem Handel und Wandel, an ökonomischem Verkehr unter marktwirtschaftlichen Profitvorzeichen und übrigens nicht zuletzt auch an politischer Betreuung und politischer Beaufsichtigung dieser Handelsbeziehungen. Und wenn diese Handelsbeziehungen, die dann Jahre und Jahrzehnte gelaufen sind, ja, wenn die dann so eindeutige Ergebnisse gebracht haben, dass es auf der einen Seite ein paar wenige gläubige Nationen gibt und auf der anderen Seite jede Menge bei diesen gläubigen Nationen verschuldete Staaten gibt. Nun ja, dann haben die Geschäftsbeziehungen, die sich da als Austausch von Ware und Geld, als Kapitalexport und Import und am Ende als Gläubiger und Schuldner, also als Kreditverhältnisse vortragen, dann haben genau diese internationalen ökonomischen Verhältnisse eine klare Scheidung innerhalb der Staaten des Weltmarktes herbeigeführt. Eine klare Scheidung in ein paar wenige Nutznießer, ökonomische Nutznießer, die dann auch in Sachen politischer Macht die Nutznießerschaft innehaben und einer ganzen Latte von Staaten, die in der Kategorie Schuldnerstaaten gelandet sind, bei denen also die Geschäftsbeziehungen so wenig einträglich und erfolgreich gewesen sind, dass sie sich am Ende auch nicht eine Erdbebenprophylaxe oder irgend so etwas leisten können.
Ich versuche mal, ob ich dich richtig verstanden habe. Also was du sagst ist, dass der Weltmarkt, so wie er gestrickt ist, so wie da die Waren hin und her geschoben werden und die Gelder fließen, dass dieser Weltmarkt, und das ist ja ein marktwirtschaftlicher Weltmarkt, dass dieser Weltmarkt wesentlich dazu führt, dass es eine große Menge von Staaten gibt, die am Ende jemals bilanzieren, uns bleibt nichts übrig, wir haben nur Schulden, nämlich bei den wenigen, die übrig bleiben als die Gewinner dieses Weltmarktes. Ist das nicht zusammengefasst das, was alle unter dem Stichwort Globalisierung verstehen?
Die Globalisierung hat zum Resultat eine ganz eindeutige Hierarchie der Staaten. Da gibt es die handgezählten, was weiß ich, ein Dutzend oder 15, die sich dann teilweise auch noch in Staatenblöcke aller Europäische Union zusammengetan haben. Und da gibt es dann ab Tabellenplatz, was weiß ich, so circa 20 bis 25 herum, bis auf Tabellenplatz 199. So in dieser Größenordnung gibt es ja heutzutage die Anzahl von Staaten. Naja, von 25 abwärts, da geht's dahin. Globalisierung bewirkt eine glasklare Scheidung, Sortierung in gewissermaßen Güteklassen von Staaten, wo die einen den Erfolg des weltweiten Marktwirtschaftens, die Erträge des weltweiten Kapitalismus bei sich vereinigen, was man nicht zuletzt an dem Schuldenmanagement ersehen kann, was die in Anführungsstrichen guten Staaten über die schlechten verhängen. Dass es solche Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank gibt, die ja jetzt auch wieder bei der Bewältigung der Schuldenkatastrophe gewissermaßen als Helferlein und Dienstleister an Indonesien etc. daherkommen. Also dass es den IWF und die Weltbank überhaupt gibt, das zeigt ja eine gewissermaßen eine weise Voraussicht der Gründer und Unterhalter eines kapitalistischen Weltmarkts. Die müssen doch schon vorausgesehen haben, dass vor einem ganzen Sack von Staaten diese Veranstaltung einen wenig ertragreichen Verlauf nimmt, sodass die sich, um überhaupt bei der Stange zu bleiben, bei der Stange namens Weltmarkt, verschulden müssen, mit dem Ergebnis, dass dann die Gläubiger sich am Ende auch noch die Aufsicht über das Armuts- und Elendsmanagement in diesen Staaten verschaffen. In dem Sinne könnte ich immer schier aus der Haut fahren, wenn ich jetzt diese öffentliche Betrachtungsweise und Begutachtungsweise zur Kenntnis nehmen muss, die da sagt, der IWF und die Weltbank, ja wer denn sonst als die sollen effektive Katastrophenhilfe leisten? Ja Menschenskinder, Leute, macht euch doch mal andersherum klar, was der IWF und die Weltbank dazu getan haben, dass Länder vom Schlage, sogar Indonesien, sagen wir mal, in eine Lage gekommen sind, dass sie jetzt auf diese Hilfe angewiesen sind. Und macht euch mal klar, was IWF und Weltbank da jetzt weiterhin anrichten. Für meine Begriffe kommt dabei heraus, der Klartext von IWF und Weltbank sind gewissermaßen selbstlose Hilfsdienstleister. Der Klartext heißt, hier macht man den Bock zum Gärtner.
Als den Bock zum Gärtner deshalb, wohl, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil eben der IWF und die Weltbank geradezu dazu beigetragen haben, dass die Länder wie jetzt Indonesien auf dem Weltmarkt so als Verlierer, als Schuldner eben dastehen. Jetzt fällt mir aber in dem Zusammenhang eben Folgendes ein. Wenn also die wirklichen Helfer in der Welt des Geldes, in der wir ja leben, IWF und Weltbank sind, dann und wenn die reichen Staaten gleich sagen, ja, das Erste, was wir diesen Ländern zukommen müssen, das ist eine Art Schuldenmoratorium, dann kommt mir das ein bisschen so vor, als ob das Opfer, das jetzt da anfällt, also das Opfer, das jetzt vom Westen gesehen wird, ne, nicht das Opfer der Leute, der Menschen, die da gestorben sind, sondern das Opfer, das der Westen da erkennt, das, was also als großes Desaster im Augenblick der Flutkatastrophe dem Westen sofort durch den Kopf schießt, gar nicht so sehr ist, Mensch, da sind Leute gestorben, sondern das Erste, was dem Westen, den reichen Ländern doch dann durch den Kopf schießt, ist, ach du lieber Gott, leidet da nicht der Weltmarkt drunter? Gehen da nicht irgendwelche Aktienkurse den Bach runter und dererlei Dinge?
Genau dasselbe ist mir auch aufgefallen. Das war dann ja nach ungefähr 3-4 Tagen wo namenloses Entsetzen angesagt war in der Öffentlichkeit. Also sobald man seine Sprache wieder gefunden hat, nach 3-4 Tagen, war es ein hochinteressantes Thema. Wie steht es denn eigentlich mit möglichen, eigentlichen, wirklich wichtigen Opfern der Flutkatastrophe? Wie stehen denn die Aktienkurse da von, sagen wir mal, den Touristikunternehmen, den Versicherungen, den Rückversicherungen und so weiter und so zu? Hat das Ganze etwa Einfluss auf unsere Aktienindizes und so weiter? Ist das Ganze geeignet, einen, wahrscheinlich negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft im Ganzen zu nehmen, wie meinetwegen der Ölpreis oder irgend so etwas. Naja, da hat man dann ja ziemlich bald, Gott sei Dank, großes Aufatmen in Wirtschaftskreisen, eine Entwarnung zu hören bekommen. Nein, was dort alles kaputt gegangen ist, das macht in der Weltwirtschaft nur einen derart geringen Bruchteil aus, dass die wirklich wichtigen Institutionen, die marktwirtschaftlichen, die global agierenden marktwirtschaftlichen Unternehmen, dass die kaum betroffen sind. Zwar sind 200.000 Leute oder ich weiß nicht wie viele beim Teufel, aber die Weltwirtschaft steckt das weg. Die ist kaum tangiert. Das war die Entwarnung. Ne? Ich entnehme dem aber noch was weiteres. Wenn es dann jetzt an den Wiederaufbau geht, tja, was wird dann wohl der Maßstab dieses Wiederaufbaus sein? Wenn, sagen wir mal, Touristikunternehmen und ihre Wirtschaftskraft und der Stand ihres Aktienkurses die eigentlich wichtigen Betroffenen der Flutkatastrophe sind. Na, Leute, machen wir uns nichts vor, dann ist das Ganze, was jetzt unter diesem positiven, moralisch positiven Titel Aufbau besprochen wird, das ist nichts anderes als, dann werden eben, also der Wiederaufbau ist dann haargenau das gleiche wie, dann werden den Geschäftemachern inländischer und ausländischer Provenienz die Geschäftsbedingungen wieder gerichtet. Um etwas anderes geht es überhaupt gar nicht. Und die dort ansässigen Leutchen, ob die in den Genuss von irgendeiner Sorte Wiederaufbauhilfe kommen, hängt ganz davon ab, ob sie in den Wiederaufbau, in die Rekonstruktion von Geschäftsbedingungen hineinpassen oder nicht. Ein herrlicher Beleg für diesen traurigen Befund, den ich gerade von mir gegeben habe, ein herrlicher Beleg ist ja dieser dauernde Appell an den hiesigen Touristen, er soll sich jetzt um Himmels Willen nicht davon abhalten lassen, auch demnächst als Tourist in diese Gegenden zu fahren. Man will also die Kaufkraft eines deutschen Touristen besetzen, damit dort einschlägige Geschäftemacher ihr Geschäft mit dem Tourismus machen. Und davon hängt dann ab, was aus den ansässigen Leuten wird. Wenn das die Reihenfolge ist, naja, dann braucht man sich nicht übermäßig zu wundern, wenn man im Fernseher mitgekriegt hat, dass sich die Fischer auf Sumatra oder auf Sri Lanka, dass sich die saumäßig gewundert haben, dass die Potenzen zum Retten, dass die erstmal auf die Touristen verwendet worden ist und die Fischer daneben gestanden sind und sich den Kopf gekratzt haben und sich gefragt haben, wieso werden denn die Touristen mit der Hilfe bedacht und nicht die eigenen? Naja, offensichtlich deswegen, weil eine wichtige staatliche Einnahmequelle von Thailand, von Indonesien, von Sri Lanka da drin besteht, dass touristische Multis mit der Kaufkraft von westlichen Touristen ihr Geschäft machen.
Heinz, du sagst also die zwei Sachen, dass der wirkliche Schaden, den der Westen da sieht, das ist gar nicht so sehr die Anzahl der Toten, sondern sobald er die durchgezählt hat oder da wieder die Sprache gefunden hat, kümmert der Westen sich eigentlich um sich selber und schaut, wie ist er denn davon betroffen? Als Wirtschaftsmacht, als Besitzer von Aktienpaketen, vielleicht auch als einer, der da mit den entsprechenden Ländern Geschäfte macht. Und dementsprechend, sagst du, wird auch die Aufbauhilfe wieder eingesetzt, als nämlich eine Reparation dieser Geschäftsbedingungen des Westens. Im Übrigen möchte ich auch noch sagen, daran, dass der Westen gar keinen großen Schaden an der Weltwirtschaft jetzt hier vermelden kann, daran kann man auch noch mal sehen, dass obwohl da unten wirklich viel kaputt gegangen ist, was die Sachen anbelangt, was den Gebrauchswert anbelangt, obwohl das passiert ist, ist der Sachwert dieser Dinge auf dem Weltmarkt eben gar nicht so groß. Das wäre nochmal ein Hinweis darauf, dass es arme Länder getroffen hat. Nun kommen wir einen Schritt weiter. Der Westen entschließt sich also zu helfen, unter anderem eben auch aus eigennützigen Interessen. Welche Art von eigennützigen Interessen gibt es denn noch neben, sowas wie, ich will die Geschäftsbedingungen von meinem großen Touristikunternehmen wieder einigermaßen herstellen. Was würdest du da sagen, gibt es noch für Interessen, mit denen der Westen da unten seine Hilfe organisiert? Oder vielleicht sind es ja auch noch andere Länder außer dem Westen?
Das liegt ja mittlerweile wirklich auf der Hand. Es geht um Katastrophenhilfe, heißt es. Es geht darum, diese armen Leute in ihrem Elend zu betreuen. Es geht also um ganz uneigennützig humane Gesichtspunkte. Und wenn es darum geht, wenn diese Betrachtungsweise erst einmal etabliert ist, dann darf man zusätzliche, aus ganz anderen Quellen gespeiste ökonomische oder politische Berechnungen locker dazu sagen und aufsagen. Die sind ja gewissermaßen alle abgedeckt durch die Katastrophenhilfe, diese angeblich uneigennützig humanitäre Angelegenheit. Also unter dem Banner der uneigennützigen Humanität ist mir aufgefallen, hebt jeden Tag mehr und jeden Tag gewissermaßen unverfrorener ein Zugriffswesen an von Seiten der hilfeleistenden Staaten auf die Staaten da unten. Also bitte sehr, das hat ja mittlerweile jeder mitgekriegt. Das geht los mit, wer gibt denn am meisten? Wer ist denn der Spendenweltmeister gewissermaßen? Und dieses Wer, ist nicht bloß quasi aus technischen Gründen national organisiert, sondern das wird auch von jeder Mann und jeder Frau, soweit ich sehen kann, auch als nationales Wir aufgefasst und gedeutet. Also wenn Deutschland, ich weiß nicht wie viel, 888 Millionen Euros zusammenbringt und damit 50 Millionen mehr als Australien oder 50 Millionen weniger, und dann kommt Japan mit 375 Millionen, dann kommen die USA mit noch weniger als Japan und so weiter und so zu. Tja, also das hat, einerseits hat das seine albernen Seiten. Als ginge es da quasi um eine Fußballtabelle mit Auf- und Absteigern oder so etwas. Andererseits kann sich ja im Ernst kein Schwein darüber täuschen, um was für eine Disziplin dieser Wettbewerb da stattfindet. Die Geberländer, die wollen mit ihrem Geben dann auch die Anführer davon sein, was mit dem Zeug da angestellt wird. Die wollen die Anführer sein in Sachen, wer schreibt vor, wie die Hilfe verwendet wird, wer schreibt vor, in welche Richtung der Wiederaufbau geht, wer überhaupt verschafft sich mit dieser Sorte, in Anführungsstrichen, Mildtätigkeit Einfluss auf die dortige Politik und was die zu entscheiden hat. Um was es da eigentlich geht, das ist den Staaten vom Schlage Indiens oder Thailands ja sofort aufgefallen. Die haben sich nämlich zu viel an Hilfe aus dem Ausland gleich verbeten, haben gesagt, wir können das selber. Und das liegt nicht nur an, ich weiß nicht was, dem Nationalstolz des Inders oder irgend so etwas. Das wird schon auch geben. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass die indische oder thailändische Staatsführung ja mitgekriegt haben, dass das Einsortieren als Empfängerland, das Einsortieren auf einem minderen Status in der Hierarchie der Staatentabelle bedeutet. Minderer Status, der mit den Ambitionen von Indien, meinetwegen in den UNO-Sicherheitsrat als ständiges Mitglied aufzusteigen, konfligiert. Also daran ist unmittelbar zu ersehen, dass die uneigennützige humanitäre Hilfe eine Affäre ist mit der Krisengewinnler aus dem mächtigen Ausland, sich diese Katastrophe zunutze machen, um, naja, zum Beispiel um Hilfsbündnisse zu schmieden. Und es war ja geradezu makaber zu sehen, die letzten Tage, wie diese Hilfsbündnisse, die da geschmiedet worden sind, gewissermaßen die Kriegskoalition aus dem Irakkrieg wieder aufgewärmt haben. Da hat man dann ja vermeldet bekommen, die Amis ignorieren deutsche Hilfsleistungen und tun sich gewissermaßen mit Japan und Australien zusammen und unter Umgehung der Vereinten Nationen und unter Einsatz ihres Flugzeugträgers, den die Amis sowieso immer vor Japan stationiert haben, setzen sie sich an die Spitze dieser Hilfsleistungen und ihre Berechnung dabei ist vielfältig. Zum Beispiel ist als Berechnung vermeldet worden, die USA möchten auf diese Art und Weise den muslimischen Ländern stecken, dass die USA keineswegs generell antimuslimisch sind. Tja, Menschenskinder, was soll denn das, fragt man sich da. Auf der anderen Seite die europäische Konstellation, bei der sofort sich auch wieder gefragt hat, genauso wie neulich noch beim Irakkrieg, wer gibt denn innerhalb von Europa eigentlich den Ton an? Ja, wenn die gewissermaßen bei dem Wettbewerb um die Hilfe die internationale Konstellation, die internationale Großkonstellation, die internationale Konfliktkonstellation vom Irakkrieg nachbilden, ja bitte sehr, dann ist offensichtlich die Hilfeleistung für Flutkatastrophen geschädigte Länder eine andere Abteilung, eine Unterabteilung dieses weltweiten Wettbewerbs, der da heißt, welche von den mächtigen Nationen stellt ihresgleichen in den Schatten, erstens, und zweitens, welche von den mächtigen Nationen verschafft sich maßgeblichen Einfluss auf die beglückten Empfängerstaaten. Da hat man ja so Sachen mitgekriegt wie im Interesse, dass unsere Hilfsgüter die guten Decken und Binden und Vitaminpasten aus Deutschland auch an den Mann respektive die Frau gebracht werden. Im Interesse davon ist es ganz quasi unzumutbar für deutsche Helfer, dass sich Länder wie Indonesien oder Sri Lanka innere Konflikte leisten. Und die Fortsetzung war gewesen, ja, Menschenskinder, dann muss ja wohl in Zukunft der Einfluss, den sich Deutschland jetzt als hilfeleistende Nation allmählich bastelt, der wird dann ja wohl auch dahingehend genutzt werden, dass Deutschland sich gewissermaßen als Aufsichtsmacht so allmählich etabliert über die inneren Scharmützel, die sich Staaten immerhin von der Größenordnung Indonesiens leisten.
Heinz, du hast jetzt angesprochen darauf, dass die Hilfeleister, das ist im Wesentlichen der Westen, dass diese Hilfeleister sich was ausrechnen, wenn sie dort unten Hilfe leisten. Und ich will es mal gerade noch untermauern mit zwei Zitaten. Das eine ist, da hast du auch schon darauf hingewiesen, Colin Powell spricht, und dann treffen die sich auch alle in demselben Ort, nämlich in Banda Aceh in Indonesien mit dem Fischer zusammen. Also der Powell sagt dann sowas wie, die amerikanische Armee zeigt hier, dass sie muslimischen Ländern nicht feindlich gesonnen ist. Jeder erkennt darin sofort die Show. Andererseits ist das eine Berechnung, die die Amerikaner anstellen. Der Fischer sagt dann in demselben Ort ungefähr das. Es geht hier um die Sicherheitslage, und dann sagt er, die Sicherheitslage muss in den Vordergrund gestellt werden. Hilfe benötigt ein friedliches Umfeld und transparente Zusammenarbeit. Und das ist dann so eine Bedingung, die er zum Beispiel daran stellt, dass die indonesische Regierung sich mit ihren Rebellen, den Tamil Tigers, wieder an einen Tisch setzt.
Jetzt will also ich aber noch. In dem Falle ist es dann die sri lankische Regierung.
Danke, dass du mich korrigierst.
Ja, und den Satz will ich auch noch dazu sagen. Das soll bitte schön kein Mensch verwechseln mit edlen Friedenstaten von unserem Fischer, der dafür dann im übernächsten Jahr den Friedensnobelpreis verdient. Wenn man sich in innere Scharmützel eines Landes à la Sri Lanka oder Indonesien einmischt, dann ist das insofern ganz und gar kein friedlicher Akt, als man sich dann mit entsprechenden Mitteln der Erpressung erst einmal genügend Einfluss auf die dortige Obrigkeit, auf den dortigen Souverän verschaffen muss, damit der dann auch auf uns hört. Infolgedessen ist das auch keineswegs ein Friedenswerk. Nicht, dass jetzt einer denkt, das wäre ja in einem Aufwasch gewissermaßen gleich zwei gute Taten auf einmal. Erst die Flut Opfer bewältigt und dann auch noch Frieden gestiftet. Es geht ja auch um was anderes. Auch das ist wird jeden Tag deutlicher und klarer ausgesprochen. Es geht ja, es geht darum, wenn erstmal etabliert ist, unser Humanitätsrekord, der ist ja toll, der ist ja unschlagbar, dann geht es darum zu sagen, ja, alle möglichen politischen Berechnungen auszusprechen. Ich brauche hier also keineswegs irgendetwas zu entlarven, sondern all diese politischen Berechnungen, die werden ausgesprochen, ausgedrückt. Zum Beispiel die politische Berechnung, dass Deutschland sich mit dieser Katastrophenhilfe gewissermaßen Unterstützung aus Indonesien etc. einkauft, für sein Bestreben einen entscheidenden Durchbruch in der Wichtigkeit Deutschlands, in der Wichtigkeit des deutschen Status auf der Welt zu erreichen und sich bei der anstehenden UNO-Reform den ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat am Ende, wenn es geht, mit Vetorecht zu verschaffen. Also Leute, mein Befund ist der, es ist ein ziemlich brutaler imperialistischer Instrumentalismus, der sich an dieser Katastrophe zu schaffen macht, für den diese Katastrophe gewissermaßen wie eine Gelegenheit daherkommt. Und übrigens wird für diese Vereinnahmung der Katastrophe, für imperialistisches Vorankommen, auch der hiesige Privatmensch eingespannt, der sich seine Spenden-Euros auch noch vom gesenkten Lohn oder vom Arbeitslosengeld 2 abgeknapst hat. Also überlegt euch das nochmal gut, Leute, ob ihr in der Gesellschaft auftauchen wollt.
Vielen Dank, Heinz, für das Schlusswort. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Roman Wortreich.